Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zu Heide. Theresa May hat es geschafft. Um Punkt 22 Uhr wurde das Ergebnis verkündet. Die Revolte ist niedergeschlagen. Allerdings, wenn ich jetzt sagen würde, sie ist gerettet, wäre das ein wohl zu großes Wort. Denn immerhin, es haben so viele, mehr als ein Drittel der Abgeordneten aus der eigenen Partei gegen sie abgestimmt, dass man das alles andere als ein gutes Ergebnis bezeichnen kann. Die nächsten Tage, so viel kann man jetzt schon voraussagen, werden außerordentlich schwer für die britische Premierministerin. Und genau mit diesem Thema werden wir diese Sendung auch ausführlich beginnen. Und dann haben wir noch die folgenden Themen. Die Ermittlungen nach dem Anschlag in Straßburg laufen auf Hochtouren. Der mögliche Täter wird gesucht. Die Berateraffäre im Ministerium in Berlin schlägt weiter Wellen. Die Opposition beantragt einen Untersuchungsausschuss. Dann unter anderem das Gericht verkündet ein Urteil gegen den früheren Anwalt von Herrn Trump und damit gerät Individuum Nummer 1 auch ins Visier der Justiz. In Ungarn gibt es Protestaktionen der Opposition gegen ein neues Arbeitsgesetz im Parlament und am Ende natürlich wie immer der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Wir beginnen aber zunächst in Großbritannien, was sich heute Abend abgespielt hat. Friedbert Meurer, unser Kollege, ist da. Der hat dann auch ganz genau das Ergebnis. Hallo Herr Meurer.
Ja, hallo Herr Zuheide, genau wie Sie es eben schon gesagt haben. Also dieses Ergebnis, tja, wie soll man es interpretieren? Es ist eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht für Theresa May. Gleichzeitig Graham Brady, der Vorsitzende des Komitees, der Hinterbänkler, so heißt das, der das Ergebnis verkündet hat, hat erst einmal die frohe Botschaft verkündet.
The result of the ballot held this evening is that the Parliamentary Party does have confidence.
Also Jubel darüber, dass die Fraktion der Premierministerin ihr Vertrauen ausgesprochen hat. Dann aber doch wenige Sekunden später die Ernüchterung, als nämlich Brady die genauen Zahlen, das Ergebnis bekannt gab.
The number of votes cast in favor of having confidence in Theresa May was 200 and against was 117.
Also Verblüffung da zu hören, 117, mehr als ein Drittel, das ist schon etwas eine bittere Pille für die Premierministerin. Aber sie hat es überstanden, sie hat für den Moment es überstanden und die Vertrauensabstimmung gewonnen.
Jetzt kommen wir mal zu den Reaktionen. Gerade aus der eigenen Partei sind dann ja vor allen Dingen die Kritiker ganz schnell nach draußen, auch vor die Medien gegangen.
Ja, absolut. Und wer gehofft hat, dass ihre Kritiker, dass die Brexiteers jetzt sozusagen, okay, wir sehen es ein, wir sind in der Minderheit, wir akzeptieren das Mehrheitsvotum mitnichten. Völlig anders. Jacob Rees-Mogg ist der Wortführer der Brexiteers, einer der Drahtzieher, nenne ich das jetzt einmal, der überhaupt dieses Misstrauensvotum innerhalb der Fraktion in Gang gebracht hat. Und er sagt, das mag verblüffen, Theresa May soll zurücktreten.
The Prime Minister must realize that under all constitutional norms, she ought to go and see the Queen urgently and resign. She clearly doesn't have confidence in the House of Commons. She should make way for somebody who does.
Also, er empfiehlt Theresa May zur Queen zu gehen und ihren Rücktritt einzureichen, weil sie nicht das Vertrauen der Fraktion habe. Das begründet er so, dass man ja sehen muss, die Hälfte der Fraktion auf der Gehaltsliste der Regierung steht, als Minister, Staatssekretäre, Unterstaatssekretäre, Assistenten und so weiter. Wenn man dann die reinen Hinterbänkler, die Abgeordneten pur nimmt, das sind vielleicht 160, 170, von denen 117 klingt noch schmerzhafter. Also, die Auseinandersetzung in der Fraktion geht vermutlich ganz sicher sogar in voller Härte weiter.
Gibt es denn schon Reaktionen von jetzt außerhalb der konservativen Partei? Wie ist das? Ich habe BBC geschaut, aber ich habe da bisher wenig gesehen. Haben Sie irgendwas?
Ja, es gibt, der Fokus natürlich liegt auf den Konservativen ganz klar. Es gibt eine Reaktion von Jeremy Corbyn, einen Tweet, den er abgesetzt hat und indem er sagt, Theresa May soll nächste Woche endlich den Weg freimachen für die Abstimmung über den Vertrag mit der EU. Das wird sie höchstwahrscheinlich nicht tun, das soll erst im Januar stattfinden. Eine Sprecherin von Corbyn hat auf die Frage geantwortet, ja, warum stellt denn Corbyn eigentlich nicht einen Misstrauensantrag? Sozusagen nach dem Motto, nach dem Misstrauensantrag ist vor dem Misstrauensantrag, diesmal dann von der Opposition. gegen die Regierung gerichtet. Corbyn zögert da. Ihm wird von den anderen kleineren Fraktionsparteien vorgeworfen, ja, muss man dich zum Jagen tragen. Die Sprecherin sagt, beziehungsweise eine Stellvertreterin von Corbyn, wir suchen den richtigen Zeitpunkt aus für einen Misstrauensantrag. Und der ist dann nach der Abstimmung, sofort nachdem Theresa May mutmaßlich die Abstimmung über den EU-Vertrag verlieren wird.
Und sie selbst hat sich auch, glaube ich, kurz geäußert, oder?
Sie hat sich kurz geäußert, etwa eine Viertelstunde, nachdem das Ergebnis bekannt gegeben wurde. Und sie hat überhaupt nicht in Abrede gestellt, dass es da doch eine beträchtliche Anzahl von Gegenstimmen gegen sie gegeben hat.
Whilst I'm grateful for that support, a significant number of colleagues did cast a vote against me, and I've listened to what they said.
Also sie ist dankbar, sie spricht von einer signifikanten Anzahl von Abgeordneten, die gegen sie gestimmt hat. Sie will auf sie hören. Welche Schlussfolgerungen sie genau zieht, hat sie nicht gesagt. Sie will jetzt nach Brüssel gehen, morgen EU-Gipfel, und will versuchen herauszuholen, was zu herauszuholen ist. Also den Vertrag aus Sicht der Kritiker zu verbessern.
Herzlichen Dank an Friedbert Meurer für diese ersten Informationen, und wir wollen das Ganze werten und einschätzen. Ich freue mich, am Telefon ist der Kollege Peter Bild, der das natürlich ganz besonders beobachtet. Er ist Brite, lebt aber in Deutschland und jetzt bei uns am Telefon. Guten Abend, hallo.
Ja, guten Abend.
Ist sie so eindeutig geschwächt, wie wir das heute Abend so in den ersten Reaktionen gehört haben, Madame May?
Ja, sie ist ziemlich geschwächt, aber sie lebt davon, schwach zu sein. Und sagt immer, also wenn Sie eine bessere Idee haben, einen besseren Vertrag oder einen besseren Führer oder bessere Führerin für die Partei, dann bitte sagen Sie es. Und keiner hat bisher einen besseren Vertrag anbieten können, aber einen Vertrag, der natürlich auch in Brüssel zugestimmt werden würde. Und das ist eben das Problem. Sie ist wie eine ganz schwache Person, die von beiden Seiten aufrechterhalten wird und droht natürlich, beide Seiten dann hinunter zu werfen, ohne das zu wollen.
Es gibt ja, wenn ich die Reaktionen richtig einschätze, auch bei normalen Menschen, die sagen, naja, ist ja bewundernswert, was sie so alles aushält, und damit gewinnt sie schon fast wieder an Statur, oder? Ist das eine falsche Beobachtung?
Dass sie bewundernswert ist, dass sie kann alles aussitzen, oder ja, aber dass sie ehrenwürdig ist, dass sie Vertrauen hat oder dass man Vertrauen in ihr haben kann, als nicht nur als Abgeordnete. Das ist natürlich sehr, sehr geschwächt. Denn sie hat zum Beispiel vor der letzten Wahl hat sie gesagt, auf keinen Fall kommen wir zu einer verfrühten Generalwahl. Und dann plötzlich opportunistisch hat sie dann gesagt, okay, ja, gehen wir doch zu einer Wahl. Eine Wahl, die sie fast verloren hat und die sie eigentlich in diese jetzige unmögliche Position gebracht hat, wo sie nur mit Zustimmung der protestantischen DUP, das ist also Democratic Unionist Party, dass sie noch weiter regieren kann. Und dann hat sie natürlich gesagt, übers Wochenende, wo es dann Zweifel gab, ob sie diesen Antrag für eine Abstimmung zum Vertrag mit Brüssel, ob darüber abgestimmt werden würde, war bis um 9 Uhr Montag früh, hat jeder aus der Partei, jeder aus der Regierung, ihre eigene Sprecher, ihre eigene Minister gesagt, natürlich wird morgen abgewählt. Und dann plötzlich war es nicht so. Sie hat gesehen, sie würde verlieren, was natürlich schon von viel früher vorauszusehen war. Aber sie hat mehr oder weniger bis zum letzten Augenblick, ich kann man es nur so sagen, gelogen, dass das Votum im Parlament stattfinden würde. Und dann flog sie plötzlich nach Amsterdam und dann nach Berlin und dann zurück nach Brüssel. Also man kann nicht glauben, sie ist nicht mehr glaubwürdig. Und das ist ihr Problem und es wird nicht besser werden. auch wenn sie irgendwie also einen Zusatzsatz in diesem Vereinbarung abgewinnen kann von Brüssel.
Darum lassen Sie das Bild ein bisschen größer aufziehen. In der Tat, mit diesem Glaubwürdigkeitsverlust, man könnte auch sagen, mit diesen ständigen Tricksereien, die sie da macht, sie kommt immer nur bis zum nächsten Tag, also bis zum übernächsten kommt sie nicht. Wie sehen Sie das Szenario? Der Kollege Friedbert Meurer hat gerade gesagt, nun ja, eine Abstimmung im Parlament wird es in diesem Jahr vermutlich eher nicht geben, das kann sie steuern. Aber irgendwann im Januar ist dann mal die Deadline, oder?
Ja, irgendwann im Januar. Und das, ich meine, sie hat schon damit versucht, sagen wir, ihre eigenen Gegner einzuschüchtern und zu sagen, also wenn Sie mich jetzt abwählen, dann müssen wir eine Wahl haben für eine neue Parteiführer oder Führerin. Und dafür brauchen wir viele Wochen. Das ist gut, das ist historisch, war es mal so. Aber es kann natürlich viel, viel schneller abgestimmt werden. Man kann innerhalb einer Woche im Parlament zwei Kandidaten auswählen und dann innerhalb von 2 oder 3 Wochen, ich meine, mit der Post ist es ja auch nicht so, auch mit der Schneckenpost ist es ja nicht so langsam.
Die funktioniert noch.
Aber da sagt sie auch immer wieder, nein, also es ist unmöglich, dass wir so schnell eine Wahl abhalten. Und wenn wir dann eine neue Parteiführerin oder eventuell einen neuen Premierminister haben, dann ist es zu spät um das Votum im Parlament. Und dann haben wir die Möglichkeit oder sagen wir, laufen wir Gefahr, ohne Vereinbarung aus der EU rauszufliegen.
Oder rauszustolpern, muss man besser.
No deal is better, früher ist es also besser ohne Deal, also ohne Vereinbarung rauszufliegen, also mit einem schlechten. Jetzt heißt es natürlich, es gibt ja Schwächen in dieser Vereinbarung, aber trotzdem ist sie besser als ein Exit, also ein Brexit ohne Vereinbarung. Also man weiß nicht, was man bei ihr glauben kann.
Wie realistisch halten Sie das Misstrauensvotum, was der Kollege Meurer gerade angesprochen hat, dass möglicherweise dann Labour und Corbyn irgendwann springt und sagt, so im Moment der Niederlage stimmen wir eben ab?
Ja, ich glaube natürlich, die warten aber ab, bis es eben klar ist, dass sie auch im Parlament etwas verloren hat und nämlich ein Votum, also eine Abstimmung zu diesem Vertrag. Und deshalb versucht sie das immer rauszuziehen, also zu verzögern, zu verzögern, zu verzögern, damit eben sie nicht als Verlierer dastehen muss. Und das ist, glaube ich, ihre Taktik, um ihren eigenen Willen da irgendwie durchzudringen.
Aber wir haben ja gerade beide festgestellt, das ist irgendwann endlich, also irgendwann kommt der Point of No Return.
Ja, aber wann das sein soll? Es kann sein, dass es dann zu spät kommt. Und das ist die Angst. Und ich glaube auch der Grund, warum sie nicht einfach so weitermachen kann. Irgendwann werden auch ihre eigenen Befürworter innerhalb der konservativen Partei einsehen, so geht es einfach nicht weiter. Wir müssen entweder zu einem zweiten Referendum oder zu einer Generalwahl. Es geht so einfach nicht weiter.
Das, was Sie da gerade beschreiben, nennt sich im Übrigen Politik. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, Peter Wild, für diese Einschätzungen und Informationen noch zu dem schwierigen Thema. Dankeschön. Wir wechseln den Schauplatz im wahrsten Sinne des Wortes. Wir schauen nach Straßburg. Dort hat es gestern ein Attentat gegeben. Wieder sind Menschen gestorben und verletzt worden, sogar schwer. Nach dem Täter wird bisher erfolglos gefahndet. Er hat, und so viel steht heute fest, ein langes Vorstrafenregister in Frankreich, aber eben auch in Deutschland. Martin Bohne.
Auf allen Fernsehkanälen war am Abend das Foto des tatverdächtigen Sherif Chikat zu sehen. Die Polizei hat einen öffentlichen Fahndungsaufruf nach dem meistgesuchten Mann Frankreichs herausgegeben. Denn der 29-Jährige ist immer noch nicht gefasst. Mehr als einen Tag nach seinem Todeszug durch die Straßburger Innenstadt hat die Polizei immer noch keine Ahnung, wo sich Sherif Chikat aufhalten könnte. Und das trotz seines Großaufgebots von mehreren 100 Beamten, die in Neuhof, dem Straßburger Stadtviertel, in dem der mutmaßliche Attentäter wohnte und in dem sich nach mehreren Schusswechseln mit der Polizei seine Spur verlor, praktisch jeden Stein umdrehen und jeder Spur nachgehen.
Il faut savoir que c'est quelques milliers d'habitants. C'est une grande famille. qui connaît du monde, il y a des relations.
Das ist ein Stadtviertel mit mehreren tausend Einwohnern, versucht ein Polizeibeamter den Misserfolg zu erklären. Er hat eine große Familie, die kennen viele Leute. Straßburg ist eine Stadt im Belagerungszustand. Der berühmte Weihnachtsmarkt bleibt vorerst geschlossen. Bis in den Abend hinein kamen Straßburger Bürger an die Stätten, wo der Attentäter wahllos auf Passanten schoss oder auf sie einstach. Sie legten Blumen nieder und versuchten, das Grauen gemeinsam zu verarbeiten.
Tous restez unis, solidaires. On ne doit pas avoir peur et continuer à être solidaires.
Alle sollen solidarisch bleiben, sagt ein Bürger. Wir dürfen keine Angst haben. Über den mutmaßlichen Attentäter weiß man inzwischen sehr viel. Er hat ein gewaltiges Vorstrafenregister und bei seinem letzten Gefängnisaufenthalt hat er sich radikalisiert. Er steht auf der Liste der vom Inlandsgeheimdienst beobachteten Gefährder. Der Antiterror-Staatsanwalt von Paris, Rémy Heitz, geht von einem islamistischen Motiv aus.
Au regard du lieu ciblé.
In Anbetracht des gewählten Ziels, der Vorgehensweise, dem Profil des Täters und angesichts von Zeugenaussagen, die den Täter Allahu Akbar, Allah ist groß rufen hörten, hat die Antiterrorabteilung der Pariser Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Parallel dazu wurde die höchste nationale Sicherheitswarnstufe ausgerufen. Besonders die Weihnachtsmärkte sollen besser gesichert werden. Zusätzliche Soldaten werden für die Bewachung bereitgestellt. Die Regierung will sich keine Schwäche nachsagen lassen. Präsident Macron appellierte über seinen Sprecher an alle politisch Verantwortlichen, jetzt zur Ruhe und Zurückhaltung beizutragen. Besonders die rechte Opposition will Macron die Rolle als entschlossener Krisenmanager nicht gönnen und warf der Regierung ein zu lasches Vorgehen gegen die Terrorgefahr vor. Marine Le Pen wiederholte ihre Forderung, alle Gefährder vorsorglich zu internieren und die Ausländischen des Landes zu verweisen.
Ce serait autant de moyens qui seraient accordés supplémentaires pour pouvoir surveiller les Français.
Dann hätte man mehr Kräfte frei, um die französischen Gefährder zu überwachen. Frankreich ist seit vielen Jahren ein Hauptziel des Terrorismus. Allein seit 2015 kamen fast 250 Menschen bei islamistischen Anschlägen ums Leben.
Soweit die Informationen von Martin Bohne. Wir kommen zur Innenpolitik. Zweimal hat der Verteidigungsausschuss im Bundestag schon in mehrstündigen Befragungen die Ministerin von der Leyen im Visier gehabt. Es geht darum, Licht in die Berateraffäre zu bringen. Der Opposition reichen diese Befragungen im Parlament allerdings jetzt nicht mehr aus. Sie zücken jetzt ihr schärfstes Aufklärungsinstrument. Sie wollen einen Untersuchungsausschuss. Klaus Remme.
Pünktlich um 10 kam der Verteidigungsausschuss zu dieser Sondersitzung zusammen. Um 14 Uhr stellten sich Abgeordnete von Grünen, FDP und Linksfraktionen gemeinsam vor Kameras und Mikrofone. Stellvertretend für alle sagte Marie-Agnes Strack-Zimmermann von den Liberalen: Wir sind 4 Stunden älter, aber nicht 4 Stunden weiser geworden. Und weiter:
Wir sind, ich darf das hier im Reigen sagen, der Meinung, dass es noch mehr Fragen gibt. Und wir der Auffassung sind, dass es unabdingbar ist, dass wir einen Untersuchungsausschuss einrichten.
Damit ist klar, das neue Jahr beginnt für Ursula von der Leyen mit einer Premiere. Es ist der erste Untersuchungsausschuss seit Amtsantritt als Verteidigungsministerin 2014. Im Mittelpunkt stehen millionenschwere Beraterverträge. Der massive Einsatz externer Fachleute führte zu Fehlern im Ministerium, die Ursula von der Leyen auch heute wieder einräumte. Die Ministerin sprach von guten Beratungen.
Aber es bleibt natürlich eine Tatsache ganz klar im Raume stehen. Es hat Vergaberechtsverstöße gegeben. Sowas darf nicht vorkommen. Wir haben, um das abzustellen, im Ministerium inzwischen Vorsorge getroffen, neue Strukturen und Prozesse festgelegt, die sicherstellen, dass die Qualität der Vergabe für diese Beratungsleistungen steigt.
Aus Sicht der Opposition brachte die Weigerung der ehemaligen Rüstungsstaatssekretärin Katrin Suder, persönlich im Ausschuss Rede und Antwort zu stehen, das Fass zum Überlaufen. Tobias Lindner von den Grünen.
Dann kommt man irgendwo an einen Punkt, der ist jetzt erreicht, wo man sagen muss, es ist jetzt genug. Und es hilft jetzt nur noch ein Untersuchungsausschuss, bei dem wir Zeugen unter Wahrheitspflicht vernehmen und Akten als Beweismittel erheben können. Wir werden uns jetzt unter den Fraktionen auf das Format, auf den genauen Untersuchungsauftrag verständigen und in der Januarsitzungswoche einen entsprechenden Antrag dann hier in den Ausschuss einbringen.
Der Auftrag muss also noch formuliert werden. Strack-Zimmermann von der FDP nannte aber schon Stichworte.
Uns interessiert, wer ist verantwortlich für die Entscheidungen. Das konnte man in der Form uns in 4 Stunden leider nicht sagen. Wie hoch ist der Vermögensschaden? Auch da gibt es unterschiedliche Angaben. Wir möchten mehr wissen über das Verhältnis der Protagonisten untereinander. Wer kannte sich schon vorher? Wir gutieren, dass das Ministerium anfängt, Dinge anders zu machen. Das ändert aber nichts daran, dass wir jetzt nicht einfach den Deckel zumachen, um die Vergangenheit ruhen zu lassen.
FDP, Grüne und Linkspartei übten durch den Auftritt schon mal Schulterschluss. Die Distanz zur AfD wurde deutlich. Tobias Pflüger von der Linksfraktion sprach von den, Zitat, seriösen Parteien. Rüdiger Lukassen von der AfD erwähnte im Gegenzug die drei kleinen Oppositionsparteien. Lukassen erinnerte heute daran, dass die AfD schon vor 4 Wochen einen Untersuchungsausschuss initiieren wollte.
Die anderen Fraktionen haben dem nicht zugestimmt. Stattdessen haben die drei kleinen Oppositionsparteien jetzt 4 Wochen lang Schaufensterpolitik gemacht, den Steuerzahler viel Geld gekostet. Und im Ergebnis müssen sie heute auch feststellen, dass sie nicht weiterkommen.
Auf den drohenden Untersuchungsausschuss angesprochen, sagte Ursula von der Leyen.
Das ist das absolute Recht des Parlaments und wir sind jederzeit bereit, sämtliche Formen der Fragen selbstverständlich zu beantworten. Die Projekte selber sind sehr wichtig. Sie sind Modernisierung und Digitalisierungsprojekte, die die Zukunft der Bundeswehr bestimmen werden.
Das war Ursula von der Leyen im Beitrag von Klaus Remme. Um 23.31 Uhr beginnen unsere Kurzberichte mit einem Thema, das die Bundesregierung heftig beschäftigt hat, der Paragraph 219a. Jetzt scheint es eine Einigung zu geben zwischen den Regierungsfraktionen. Der Einigung kennt Cecilia Reible.
Die 5 beteiligten Ministerinnen und Minister haben sich jedoch auf eine Ergänzung verständigt. Ärzte und Krankenhäuser sollen darüber informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Die Bundesärztekammer und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sollen die entsprechenden Adressen an betroffene Frauen weitervermitteln. Damit werde Rechtssicherheit für die Ärztinnen und Ärzte geschaffen, sagte Justizministerin Katharina Barley von der SPD. Gleichzeitig werde sichergestellt, dass Frauen, die ungewollt schwanger geworden sein, Hilfe und Unterstützung bekommen. Auch Innenminister Horst Seehofer lobte die Einigung. Die Koalition habe damit gezeigt, dass sie auch schwierige Diskussionsprozesse erfolgreich gestalten könne, sagte der CSU-Politiker. Die Ministerrunde hatte heute mehrere Stunden lang über das Streitthema beraten. Die Vorschläge sollen nun bis zum Januar ausformuliert und in Gesetzesform gegossen werden.
Im Streit zwischen Italien und der Europäischen Union gibt es Bewegung. Die Italiener bewegen sich zumindest in die richtige Richtung. Ob es schon reicht? Ralf Siener.
Ob diese geringfügige Senkung der Neuverschuldung ausreicht, damit das Juncker-Team sein Defizitverfahren gegen Italien einstellt, ist offen. Immerhin schlägt Italiens Premier Conte damit unmittelbar vor dem morgigen EU-Gipfel deutlich versöhnlichere Töne an als der stellvertretende Ministerpräsident Italiens Matteo Salvini. Der hatte sogar mit dem Ende der EU gedroht, falls die Juncker-Kommission die von Frankreichs Präsident Macron geplante massive Neuverschuldung für 2019 akzeptiert, Italiens Haushaltsentwurf aber weiterhin ablehnt. EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici betonte heute in Brüssel, Frankreichs Haushalt sei mit dem italienischen nicht zu vergleichen, weil die französischen Altschulden deutlich geringer sind als die italienischen, die sich auf rund 133% der italienischen Wirtschaftsleistung belaufen, in Frankreich hingegen auf 97%.
Der türkische Präsident Erdogan hat einen neuen Militäreinsatz oder einen neuen Militäreinsatz angekündigt. Christian Buttgereit.
Der neue Einsatz werde in einigen Tagen beginnen, sagte Erdogan vor Vertretern der Verteidigungsindustrie in Ankara. Ziel sei die Region östlich des Euphrat. Nach Erdogans Worten soll die türkische Armee auch dort die Menschen vor der Terrororganisation YPG retten. Die Türkei sieht in der YPG den syrischen Ableger der als Terrororganisation verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Für die USA hingegen ist die YPG ein wichtiger Verbündeter im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien. Erdogan hatte Washington wiederholt aufgefordert, die Kurdenmiliz nicht mehr zu unterstützen. Die US-Armee hat nun Beobachtungsposten in Syrien nahe der türkischen Grenze errichtet. Dadurch solle Gewalt zwischen kurdischen Einheiten und türkischen Truppen verhindert werden, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Washington. Im nun von der Türkei anvisierten Gebiet hatten türkische Kampfjets bereits Ende Oktober Stellungen der YPG bombardiert, unter anderem in der Stadt Kobane. Dort hatte die YPG Ende 2014 in monatelangem Kampf die Terrormiliz Islamischer Staat erfolgreich vertrieben.
Das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Japan ist beschlossene Sache. So entsteht einer der ganz großen Freihandelszonen der Welt. Holger Roman.
Für die Europäische Union ist der Vertrag, der intern unter dem Kürzel JEFTA firmiert, der bislang wichtigste seiner Art. Durch ihn entsteht die größte Freihandelszone der Welt mit rund 600 Millionen Verbrauchern und einem knappen Drittel der globalen Wirtschaftsleistung. Beide Seiten versprechen sich davon vor allem mehr Wachstum und mehr Arbeitsplätze. Vereinbart haben die EU und Japan, die Zölle für Waren aus dem jeweils anderen Wirtschaftsraum weitgehend abzuschaffen. 99% davon sollen wegfallen, der Rest wird gesenkt. Allein dadurch könnten Unternehmen in der EU jährlich rund 1 Milliarde Euro sparen. Im Agrarsektor geht man etwas zurückhaltender vor. Hier werden zunächst nur 85% der Zölle gestrichen. So können etwa europäisches Schweinefleisch, Wein oder Käse demnächst ohne Aufschlag nach Nippon exportiert werden. Bei Rindfleisch ist eine mehrjährige Stufenlösung vorgesehen. Auch sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse werden durch JEFTA beseitigt. So erkennen die EU und Japan zum Beispiel unterschiedliche technische Normen für Autos oder Textilien gegenseitig an. Beim Umweltschutz und bei der Qualität von Lebensmitteln sollen die Standards ebenfalls angepasst werden. Öffnen will man sich schließlich auch im Bereich Dienstleistungen. Sobald das Abkommen in Kraft ist, können Banken oder Versicherungen aus der EU ihre Dienste leichter auf dem japanischen Markt anbieten und umgekehrt. Dasselbe gilt für Telekomfirmen, Fluggesellschaften, den Bus- oder Bahnverkehr. Auch die Sorgen sogenannter Globalisierungsgegner wurden im Vertrag berücksichtigt. So hat man eine Schutzklausel eingebaut. Danach soll kein Land gezwungen werden, Teile der sogenannten öffentlichen Daseinsvorsorge zu privatisieren oder die Regeln dafür zu lockern. Das betrifft so wichtige Dinge wie die Wasserversorgung oder die Müllabfuhr.
Um 23.36 Uhr schauen wir auf das Börsengeschehen. Die Einzelheiten von der Frankfurter Börse hat Samir Ibrahim.
Positive Stimmungen, hoffnungsvolle Märkte, einige Twitter-Nachrichten, ein Interview, sogar Gerüchte haben gereicht, um den deutschen Aktienmarkt den zweiten Tag in Folge voranzutreiben. Es ist vor allem die Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China, die die Märkte derzeit antreibt. Das Brexit-Drama in London wird kurzerhand ausgeschlossen. Der DAX steigt bei all dem mit einem Plus von 149 Punkten, umgerechnet 1,4%, auf 10.929 Punkte. Marktanalysten hoffen nun, wenn es schon keine Weihnachtsrallye mehr gibt, wenigstens auf eine Weihnachtserholung nach 5 vorangegangenen Tagen mit Verlusten und dem tiefsten DAX-Stand seit 2 Jahren. Bei einer Annäherung zwischen den USA und China gibt es vor allem in Deutschland die Hoffnung, Peking könnte tatsächlich seine Zölle auf importierte Autos senken. Entsprechend gehören auch deutsche Autowerte den zweiten Tag in Folge zu den größten Gewinnern. Für sie ist der chinesische Markt weltweit der wichtigste. Ein Teil der dorthin verkauften Fahrzeuge wird zudem in den USA gefertigt. Für Aufsehen sorgt ein Gerücht, das an sich nicht so neu ist. Der Wirtschaftsnachrichtensender Bloomberg will aber aus verlässlicher Quelle erfahren haben, dass es von Seiten der Bundesregierung intensive Gespräche gibt, um Deutsche und Commerzbank zu fusionieren. Daran beteiligt angeblich sowohl Bundesfinanzminister Scholz als auch deutsche Bankchef Sewing. Bestätigungen gibt es dafür weder von den Banken noch aus Berlin, doch die Fantasie ist geweckt. Beide Aktien legen um gut 5,5% zu.
Das war die Börse, das war Samir Ibrahim und wir kommen zu einem anderen Thema, was in diesen Tagen heftig diskutiert wird. Bei der Weltklimakonferenz in Katowice ging es bisher nicht wirklich voran. Das, was wir gehört haben, waren kleine Schritte und ansonsten eher Ablehnung. Jetzt gibt es eine Gruppe von Staaten, die wollen ein Signal setzen, ein Signal für ehrgeizigere Klimaschutzziele. Mit dabei die deutsche Umweltministerin Georg Ehring.
Am Kohleausstieg ist nicht zu rütteln. Diese Botschaft verbreitet Bundesumweltministerin Svenja Schulze auch bei der Klimakonferenz in Katowice.
Kohle hat keine Zukunft. Der CO2-Abdruck von Kohle ist viel zu hoch. Wir werden aus Kohle aussteigen müssen, wenn es darum geht, unseren Planeten zu retten. Und das muss die erste Priorität sein. Wir wollen auch für die künftigen Generationen noch einen lebenswerten Planeten hinterlassen.
Doch so schnell, wie die Ministerin sich das vorgestellt hat, geht es nicht voran mit dem Kohleausstieg. Eigentlich wollte Svenja Schulze mit einem Ausstiegsplan nach Polen reisen. Doch die zuständige Kommission will sich damit jetzt bis zum Februar Zeit lassen. Die Arbeit der Kohlekommission allerdings stößt auf großes Interesse in Katowice. Viele Länder haben schließlich ähnliche Sorgen wie Deutschland, so der Gastgeber Polen. Svenja Schulze warb in ihrer Rede vor den Delegierten auch für Verständnis dafür, dass Deutschland den Ausstieg nicht einfach dekretieren will.
This is not an excuse for delaying action.
Dies ist keine Entschuldigung für Verspätungen. Ich bin davon überzeugt, dass Klimaschutz nur dann erfolgreich sein kann, wenn wir die Sorgen der Menschen ernst nehmen, die in den Kohleregionen leben und arbeiten. Die Politiker müssen ihnen Alternativen eröffnen, vor allem in strukturschwachen Regionen. Allein in Europa gibt es 40 Regionen mit Kohleförderung, unter anderem das Oberschlesische Revier, in dem auch Katowice liegt. Die Konferenz tagt auf einem ehemaligen Zechengelände. Es komme darauf an, die Leistung der Bergleute anzuerkennen und ihnen neue Perspektiven zu geben, sagt Sharon Burrow, Australierin und Generalsekretärin des Internationalen Gewerkschaftsbundes ITUC.
And if the transition is indeed negotiated,
wenn die Veränderungen ausgehandelt werden, sodass sich die Arbeiter sicher fühlen können, sodass neue Investitionen abgesichert sind, dann können die Menschen auch die Hoffnung haben, dass die Zukunft ihren Vorstellungen entspricht. Das ist der Weg, der uns zu hohen Ambitionen auch im Klimaschutz bringt. In Deutschland steht die Lausitz besonders im Fokus. Die Region hat bisher außerhalb der Braunkohle nur wenige Arbeitsplätze zu bieten. Die Bundesregierung will das ändern, Svenja Schulze.
Wir haben neu jetzt auf den Weg gebracht, in Cottbus ein Kompetenzzentrum für Dekarbonisierung. Also wir wollen der Industrie helfen, auf dem Pfad weniger CO2 zu produzieren. Das ist die erste Initiative, die wir als Umweltministerium jetzt in dieser Region auf den Weg gebracht haben.
Die Forderung nach einem gerechten Übergang zu einer CO2-freien Wirtschaft soll sich auch in den Abschlusspapieren des Gipfels wiederfinden. Derzeit wird darüber verhandelt, wie das Regelbuch für den Klimaschutz diese Frage berücksichtigen soll. Es soll zum Ende der Konferenz verabschiedet werden.
Das war der Bericht von Georg Ehring. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und immer geht es um Parteispenden im Zusammenhang mit der AfD, also jener Partei, die andere Parteien gerne dafür kritisiert, dass sie nicht sauber mit Finanzen umgeht. Jetzt gibt es einen weiteren Verdacht und die Bundestagsverwaltung prüft, ob die AfD auch bei zurückliegenden Wahlkämpfen, also nicht nur jüngst, unzulässige Unterstützung erhalten hat. Vieles spricht dafür, Arne Hell.
Es war im Januar 2017. Die AfD bereitete sich auf mehrere Wahlkämpfe vor, vor allem für die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und für die Bundestagswahl im Herbst. Für ihre Plakate wollte die Partei gerne Werbeflächen bei der Firma Ströer mieten. Ein enger Mitarbeiter der damaligen Parteichefin Frauke Petri schrieb seiner Vorgesetzten, um ein Treffen mit einem Vertreter von Ströer zu organisieren.
Er will ein Missverständnis ausräumen und etwas erklären. Geht um die Koordination der edlen Spender aus dem Süden mit den Kampagnen hier.
Die AfD-Parteichefs Meuthen und Gauland sagten auf Anfrage von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung, dass sie nicht wüssten, wer mit diesen edlen Spendern aus dem Süden gemeint gewesen sei. Die frühere Parteichefin Frauke Petri wollte sich dazu nicht äußern, sie bestätigte aber, dass die SMS echt ist. Der Hinweis auf eine Koordinierung ist für die Partei brisant, denn schon länger gibt es den Verdacht, dass die AfD sich bei ihren Kampagnen mit dem umstrittenen Verein für Rechtsstaatlichkeit abgesprochen haben könnte, der formal seinen Sitz in Süddeutschland hat.
Wir haben hier ein weiteres sehr starkes Indiz dafür, dass es tatsächlich Absprachen zwischen der AfD und diesem AfD-Unterstützerverein, über den wir ja schon sehr viel gehört haben, tatsächlich gab.
Sagt die Parteienrechtlerin Sophie Schönberger von der Universität Düsseldorf.
Sobald es Absprachen gibt zwischen der Partei und demjenigen, der diese sogenannte Parallelaktion, diese Werbekampagne organisiert, sobald es diese Absprachen gibt, handelt es sich also um eine Parteispende und dann sind auch die gesetzlichen Regeln über das Parteispendenrecht einzuhalten.
Der Vorsitzende des Vereins für Rechtsstaatlichkeit wollte sich auf Anfrage nicht zu möglichen Absprachen äußern. Auch der Verein buchte für seine Unterstützungskampagnen Plakatflächen bei der Firma Ströer. Ein Vertreter der Firma bestätigte, dass er vom damaligen Mitarbeiter Frauke Petris kontaktiert worden ist. Wer mit den edlen Spendern aus dem Süden gemeint gewesen sei, das wisse auch er nicht. Für die Bundestagsverwaltung könnte die SMS ein weiterer Hinweis auf eine Zusammenarbeit mit dem Verein sein. Sie untersucht seit mehr als 2,5 Jahren, ob die Unterstützerkampagne als Parteispende anzusehen ist.
Die wäre dann eben illegal, die müsste vom Bundestagspräsidenten sanktioniert werden.
Lautet die Einschätzung von Parteienforscherin Schönberger von der Uni Düsseldorf.
Denn das, was wir bisher über den Verein wissen, ist, dass er höchstwahrscheinlich eben keine eigenen Gelder generiert aus Mitgliedsbeiträgen, aus wirtschaftlicher Tätigkeit oder Ähnlichem, die er an die AfD weiterleitet, sondern dass er im Grunde nur Spenden von unbekannten Dritten einsammelt und die dann weiter in diese Kampagnen zugunsten der AfD leitet. Und das wäre dann der klassische Fall einer illegalen Strohmannspende.
Käme auch die Bundestagsverwaltung bei ihrer Prüfung zu diesem Ergebnis? Dann käme auf die AfD eine empfindliche Strafzahlung zu, die sich wohl im Millionenbereich bewegen würde.
Soweit der Bericht von Arne Hill. In Ungarn wird protestiert. Alleine diese Nachricht ist schon übermittelnswert, denn eigentlich sind Proteste nicht gern gesehen. Es geht um die Arbeitsgesetzgebung und da gibt es heftige Proteste. Clemens Fehrenkotte.
Tumultartige Szenen im ungarischen Parlament. Pfiffe und Sirenen schallten durch den Plenarsaal. Oppositionsabgeordnete besetzten vorübergehend die Treppen zum Rednerpult, stimmten die Nationalhymne an, versuchten mit nahezu allen Mitteln, die Abstimmung über die umstrittene Arbeitsgesetzreform zu verhindern. Doch der lautstarke Protest aller Oppositionsparteien im ungarischen Parlament änderte nichts am Abstimmungsergebnis. Mit ihrer Zweidrittelmehrheit billigte die Regierungsfraktion von Ministerpräsident Viktor Orbán das Reformgesetz, das mit Jahresbeginn in Kraft treten wird. Die Reform sieht eine erhebliche Ausweitung der erlaubten Überstunden vor, von 250 auf 400 im Jahr. Die geleisteten Überstunden können die Arbeitgeber nunmehr innerhalb von 3 Jahren entlohnen, statt bislang innerhalb eines Jahres. Alle Abgeordneten der normalerweise untereinander stets zerstrittenen Oppositionsparteien versuchten erstmals geschlossen, eine Abstimmung über die Novelle zu verhindern, die sie und die Gewerkschaften als so wörtlich Sklavengesetz bezeichnen. Bereits am vergangenen Wochenende waren rund 10.000 Demonstranten in Budapest gegen das neue Arbeitsgesetz auf die Straße gegangen. Im Parlament warfen Oppositionspolitiker der Regierung vor, die ungarischen Arbeitnehmerrechte zugunsten der Interessen multinationaler Konzerne im Land zu missachten. Bertha Landtod von der Sozialistischen Partei. Die Oppositionsparteien haben gemeinsam alles getan, um dieses Sklavengesetz zu verhindern. Die heutige Abstimmung war ungesetzlich. Die Abstimmungsmaschinen funktionierten ohne die Abgeordnetenkarten. Es war daher nicht möglich, die Abgeordneten mit Namen zu identifizieren. Es ist erstaunlich, was für einen Deal es hier im Hintergrund mit westlichen Multis gibt, um dieses Gesetz zu verabschieden. Ministerpräsident Orbán widersprach diesen Vorwürfen. Das Gesetz diene den Interessen der Arbeitnehmer. Diejenigen, die mehr arbeiten wollten, könnten dies freiwillig tun. Während der turbulenten Plenarsitzung ließ Orbán auf der Regierungsbank mit zusammengekniffenen Augen, jedoch gelassen, die Lärmattacke der linksliberalen Abgeordneten Timia Szabo über sich ergehen, die ihm mit einer Trillerpfeife mitten ins Gesicht blies. In der Debatte sagte die Abgeordnete: Viktor Orbán hat heute gezeigt, dass er sich gegen die eigene Heimat gewendet hat. Er hat die Ungarn verraten. Die Gewerkschaften, die in Ungarn deutlich an Einfluss verloren haben, betrachten die Novelle als einen Kniefall der Regierung Orbán vor multinationalen Konzernen. In Ungarn hat unter anderem auch die deutsche Automobilindustrie massiv investiert. Die Wirtschaft in Ungarn leidet seit langem unter einem erheblichen Fachkräftemangel. Die Proteste im Parlament waren die erste geschlossene Aktion der ungarischen Oppositionsparteien gegen ein Gesetz der Regierung Orbán.
Das war Clemens Fehrenkotte. Der frühere Anwalt von Donald Trump hat gestanden, schwere Straftaten begangen zu haben. Er hat allerdings hinzugefügt, er hat es getan für das Individuum Nummer 1. Und das Individuum Nummer 1 ist der Präsident selbst. Jetzt ist der Anwalt zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Problematisch auch für Individuum Nummer 1. Thilo Kössler.
3 Jahre Haft für Michael Cohen, den Ex-Anwalt und Ex-Vertrauten Donald Trumps. Der Richter William H. Pauley räumte dem zukünftigen Strafgefangenen noch eine Gnadenfrist bis zum 6. März ein, doch dann muss Cohen seine Haftstrafe antreten. Entsprechend emotional müssen die Szenen gewesen sein, die der Urteilsverkündung folgten, berichteten Gerichtsreporter wie Kara Scannell von CNN. Es habe Tränen gegeben. Cohen sei seiner Frau und seinen beiden Kindern, mit denen er im Gerichtssaal erschienen war, um den Hals gefallen.
It was so emotional inside the courtroom today. We had Michael Cohen speaking, you know, coming into tears when he was saying it broke his heart that the shame and the pain he's brought onto his family by committing these crimes.
Cohen hatte zuvor die volle Verantwortung für jede einzelne Tat übernommen, zu der er sich schuldig bekannt hatte, insgesamt 9 an der Zahl. Darunter die besonders schwerwiegenden Delikte der Steuerhinterziehung und der Falschaussagen vor dem Kongress. Hinzu kamen noch die Schweigegeldzahlungen an 2 Frauen, die Donald Trump veranlasst haben soll, weil er ihre Vorwürfe im Wahlkampf vom Tisch haben wollte, er hätte mit ihnen eine Affäre gehabt. Diese Schweigegeldzahlungen, die Trump jüngst als einfache private Transaktionen abgetan hat, könnten nun auch für den Präsidenten zum Problem werden, weil sie nach Meinung des Gerichts den Straftatbestand der illegalen Wahlkampffinanzierung erfüllen. Sowohl bei der Zahlung der Schweigegelder als auch bei der Falschaussage vor dem Kongress hinsichtlich der Baupläne Donald Trumps in Moskau ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass Cohen, so wörtlich, in Abstimmung mit und unter Federführung von Trump gehandelt habe. Der demokratische Abgeordnete Ted Lieu nannte Trump deshalb einen nicht angeklagten Mitverschwörer, so wörtlich.
Michael Cohen specifically says that Donald Trump directed him to make these campaign finance payments. That means we have a person sitting in the White House right now who is essentially an unindicted co-conspirator.
Donald Trump, der seinen Ex-Anwalt längst zum notorischen Lügner erklärte, hatte am Vorabend der Urteilsverkündung in einem Reuters-Interview erklärt, er mache sich nach wie vor keinerlei Sorgen wegen eines möglicherweise drohenden Impeachment-Verfahrens. Die Leute würden rebellieren, wenn das passieren würde, sagte Trump mit Blick auf seine Wählerschaft. Indes nutzte Cohen die Gelegenheit der Urteilsverkündung, um den Präsidenten weiter zu belasten. Er habe es immer wieder als seine Pflicht empfunden, Trumps schmutzige Taten zu vertuschen, sagte Cohen, ohne konkret zu werden. Es wird nicht ausgeschlossen, dass sich Cohen dazu entschließt, weitere Details preiszugeben, um auf ein geringeres Strafmaß für sich hinzuwirken. Donald Trump muss sich also darauf einstellen, dass sein ehemaliger Anwalt ihm möglicherweise noch gefährlich werden kann. Der Präsident muss sich im neuen Jahr ohnehin auf verschärften Gegenwind gefasst machen. Irgendwann ist mit dem Abschlussbericht des Sonderermittlers zu rechnen. Und im Repräsentantenhaus haben ab Januar die Demokraten die Mehrheit. Sie hätten dann auch die Möglichkeit, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten anzustrengen. Das käme indes einer Kriegserklärung gleich, meint Ted Lieu, Mitglied des Justizausschusses. Er rechnet damit, dass die Demokraten zunächst einmal die Ermittlungsergebnisse Robert Mueller abwarten werden.
Das war der Bericht von Thilo Kössler. Das Europäische Parlament hat heute einen Menschen geehrt, der sicherlich verdient hat. Oleg Senzow, der ukrainische Filmemacher, der im Moment in Haft sitzt. Deshalb war er nicht dabei. Stefan Überbach.
Der Preisträger konnte in Straßburg nicht persönlich dabei sein, denn Oleg Senzow sitzt seit mehr als 4 Jahren in einem Straflager in Sibirien. Aus politischen Gründen, wie nicht nur das Europaparlament findet. Der 42-jährige Filmregisseur aus der Ukraine ist von einem russischen Gericht zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte Proteste gegen die Annexion der Krim organisiert und gilt in Moskau deshalb als Staatsfeind. Parlamentspräsident Tajani nannte Senzow ein Symbol für die Befreiung politischer Gefangener in Russland und weltweit. Der Regisseur sei ein Verteidiger der Menschenrechte und der Menschenwürde. Er habe sich entschlossen und mutig für die Demokratie und den Rechtsstaat eingesetzt. Tajani forderte die russischen Behörden im Namen des Europaparlaments dazu auf, Senzow sofort freizulassen. Stellvertretend für Senzow hat seine Cousine Natalia Kaplan die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung entgegengenommen. Sie bezeichnete den Preisträger als Kämpfernatur mit einem großen Sinn für Gerechtigkeit und verlas eine Botschaft, die Senzow im Gefängnis geschrieben hat. Darin heißt es, er fühle sich sehr geehrt, in die Nähe von Andrei Sacharow gestellt zu werden. Es sei nicht wichtig, wann man sterbe, sondern wofür. Senzow ist nach einem langen Hungerstreik im Sommer gesundheitlich schwer angeschlagen. Der Europäische Preis für geistige Freiheit ist nach dem russischen Dissidenten und Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow benannt. Seit 30 Jahren ehren die EU-Parlamentarier damit Persönlichkeiten oder Organisationen, die sich für die Menschenrechte und die Grundfreiheiten einsetzen. Unter den bisherigen Preisträgern sind der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan, der frühere südafrikanische Präsident Nelson Mandela und der saudi-arabische Blogger Raif Badawi.
Das war der Bericht von Stefan Überbach. Ich habe jetzt Besuch bekommen im Studio. Bei mir ist Dietmar Reiche mit den Kommentaren sogar schon zu Großbritannien. Bitte schön.
Ja, zur britischen Premierministerin schreibt die Volksstimme aus Magdeburg. Siehe da, Theresa May kann noch gewinnen. Die verrückten Tories, die sie mit einem Misstrauensantrag feuern wollten, sind gescheitert. May bleibt in ihren Ämtern als Parteichefin und Premierministerin. Doch ist es für die Regierungschefin ein Pyrrhussieg. Im Brexit-Krach hat sich durch die Londoner Ränkespiele gar nichts bewegt. Es sind nur die Gegensätze innerhalb der größten Regierungspartei zementiert worden. Die Fuldaer Zeitung konstatiert, England und Europa dürfen erleichtert durchatmen. Bei allem Chaos in der britischen Innenpolitik bleibt zumindest die zuverlässige Steuerfrau Theresa May an Bord. Ihr Dilemma, dass es in Westminster keine Mehrheit für das Abkommen mit der Rest-EU gibt, hat die Abstimmung nicht gelöst. Aber Mays Rückhalt reicht aus, um weiter zwischen London und Brüssel zu lavieren und zu versuchen, irgendwie doch noch im Unterhaus eine Mehrheit für den Brexit-Vertrag zu gewinnen. May hat bewiesen, dass sie zäh ist, zäher als viele Kritiker angenommen haben. Ein weiteres Thema der Kommentare ist der Anschlag in Straßburg, bei dem 3 Menschen getötet und 12 verletzt wurden. Die Landeszeitung aus Lüneburg erinnert, Straßburgs Weihnachtsmarkt war schon Terrorziel von Islamisten. Dass nun ein bereits als Gefährder registrierter Krimineller für ein Blutbad sorgte, muss man auch den Sicherheitsbehörden ankreiden. Der Terror ist in Frankreich nichts Fremdes, stellt die Frankfurter Allgemeine Zeitung fest. Es kommt nicht von außen, er kommt nicht von außen, er ist nicht hausgemacht. Frankreich wird noch lange unter einem gescheiterten Integrationsmodell leiden, zu dessen Merkmalen geringe Chancengleichheit im Schulsystem, hohe Schulabbruchquoten und hohe Jugendarbeitslosigkeit zählen. Nach Ansicht der Süddeutschen Zeitung sind die Täter immer öfter Kleinkriminelle, so wie jetzt auch in Straßburg. Es sind Männer, die noch jung sind, aber ihr Leben schon als gescheitert betrachten. Typen, die man unter anderen Umständen vielleicht Amokläufer nennen würde. Gewalttäter, die oft einfach eine Ausrede suchen und das ganze Gerede, die Ideologen, die das hinterher politisch deuten oder für sich reklamieren, ist immer öfter nur das Gerede. Der Berliner Tagesspiegel führt aus, auf Terroranschläge muss der Rechtsstaat mit voller Härte reagieren, sagt man. Aber was heißt das? Mehr Patrouillen, mehr Videoüberwachung, ein Verbot salafistischer Organisationen, Präventivhaft, Ausbau der Geheimdienste, Grenzkontrollen? An Vorschlägen mangelt es nicht. Die Diskussionen sind wichtig, allerdings sollte Aktivität nicht mit Aktionismus verwechselt werden.
Herzlichen Dank, das war der Kollege Dietmar Reiche, das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen und das war es auch bei uns. Ich bedanke mich auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen, die hier mitgewirkt haben. Ich weise Sie natürlich noch hin auf die nachfolgenden Sendungen. Fazit folgt gleich hier um kurz nach 12 und dann morgen früh natürlich die Kollegin Silvia Engels ab 5 Uhr für Sie, darum 7.15 Uhr ein Interview mit Heiko Maas, dem deutschen Außenminister, natürlich zum Brexit. Mein Name ist Jürgen Zuheide und ich sage Tschüss, bis demnächst, auf bald. Thank you.